D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die wohl fälschungssicherste Münze der Welt kommt aus UK. Das neue Pfund wurde heute vorgestellt. Was das Besondere an dieser Münze ist und wie gut oder schlecht unsere Euro-Münzen hier im Euro-Raum sind, was die Fälschung angeht, das gleich hier bei uns. Und dann schauen wir noch nach Schottland, wo heute gerade das Parlament darüber abstimmt, ob es ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum geben soll. Die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, die will natürlich die Schotten nochmal fragen.
Do they want to follow the UK down the Brexit path or choose to be an independent country? Ultimately, that's not something I should decide or something Theresa May should decide. It's something the Scottish people should decide.
Ja, jetzt muss aber erstmal das Parlament sagen, ja, okay, wir machen nochmal so ein Referendum. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wir erwarten die Erscheinung noch diese Stunde und schalten dann nach London. Dienstagabend, 28. März, am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Die sicherste Münze der Welt soll sie sein. In Großbritannien wurde das heute stolz verkündet, als die Bank of England die neue 1-Pfund-Münze in Umlauf gebracht hat. Hier ist D-Radio Wissen. Und diese Münze, die ist zwölfeckig, soll besonders fälschungssicher sein. Sie hat zum Beispiel ein Hologramm. Je nach Winkel, in dem man dann drauf guckt, sieht sie ganz unterschiedlich aus. Mal schimmert auf ihr ein Pfundsymbol, mal auch einfach nur eine 1. Nur eine Sache, die bleibt klassisch. Wie auf jeder britischen Münze ist eben die Queen abgebildet. Die neue Münze, die hat einen ernsten Hintergrund. Schätzungen zufolge ist jede 30. 1-Pfund-Münze in Großbritannien eine Fälschung. Wer in UK also noch mit Bargeld zahlt, und das sind nicht viele, hat wahrscheinlich jeden Tag mal eine gefälschte Pfundmünze in der Hand. Wir allerdings, wir leben hier natürlich nicht im Brexit-Land, sondern im Euro-Raum. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Währung aus? Ist die sicher? Zumindest hat es diesen einen spektakulären Fall gegeben, auf den unser Reporter Christian Schmidt gestoßen ist.
Die Spur führte nach China, nach Shanghai. Polizisten aus Italien verfolgten die Spur. Sie verzweigte sich im ganzen Land. Am 23. September 2014 postieren sich Sondereinsatzkommandos in Palermo, in Neapel, Rom und Salerno. Dann der Zugriff. 12 Personen werden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, falsche Euro-Münzen aus China importiert und weiter vertrieben zu haben. Allein in Neapel wurde in einem Lagerhaus mehr als eine 500.000 Euro beschlagnahmt. Doch waren es wirklich Münzen aus illegalen chinesischen Prägeanstalten? Einer, der sich damit auskennt, sagt nein. Markus Flöth von der Falschgeldstelle der Bundesbank.
Das waren eigentlich alles echte Münzen, die im Metallschrott in China aussortiert worden sind. Das heißt, wenn Sie Ihr Auto zum Schrotthändler bringen und im Lauf des Autolebens mal eine Münze anfallen lassen, die unter den Teppich rutscht, die kommt dann dort zum Vorschein. In jeder Altkleidersammlung sind Münzen und Banknoten drin, in alten Waschmaschinen, in Sperrmüll. Das heißt, in Müllverbrennungsanlagen tauchen sehr, sehr viele Münzen auf, die, wenn sie nicht aussortiert werden, mit dem Metallschrott nach China verkauft werden. Und das sind alles echte, beschädigte Münzen gewesen.
Die deutsche Polizei hat gefälschte Euro-Münzen nicht auf der Prioritätenliste. Ein Telefonat mit dem Falschgeldexperten des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler ergibt, Falschgeld spielt nur bei Scheinen eine Rolle. Gefälschte Münzen seien kein signifikantes Problem. Offenbar auch nicht bei denjenigen, die sie benutzen.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bekomme die und dann stecke ich die so in meine Tasche. Also.
Nein. ich versuche immer, dass das Kleingeld schnell weg ist, weil es lästig ist im Portemonnaie. Aber ich habe mir bisher noch keine Gedanken darum gemacht, ob das jetzt echt oder gefälscht ist.
Sind wir zu sorglos? Ist unser Geldbeutel voller Blüten? Die britischen Behörden sagen ja, jede 30. Pfundmünze sei eine Fälschung.
Echt so viele?
Falschgeldjäger Flöth ist beim Euro ganz entspannt, denn er hat im Gegensatz zum Pfund einen entscheidenden Vorteil, das Alter.
Der Euro ist eine relativ neue Münze, ein neues Münzsystem, wo wir 2002 die besten Sicherheitsmerkmale, die aktuell auf dem Markt waren, mit eingebunden hatten. Die Verkaufsautomaten sind alle optimal auf den Euro eingestellt. Hersteller von solchen Automaten müssen jährlich Falschgeldtests machen, damit sie ihre Automaten überhaupt verkaufen können. Also wir tun für den Euro eigentlich alles, dass das Thema Falschgeld in relativ kleinen Margen bleibt.
Und die sind offenbar deutlich geringer als die des in die Jahre gekommenen Pfunds. Die Chance, jemals mit einer falschen Münze in Berührung zu kommen, ist in der Europäischen Union extrem gering, sagt Flöth.
Durchschnittlich etwa 3 falsche 2-Euro-Münzen pro 10.000 Einwohner. Sie haben also alle 3.000 Jahre statistisch das Vergnügen, eine Fälschung zu bekommen.
Wäre also nur noch die Frage zu klären, wer denn für diese 3 falschen Münzen dann verantwortlich ist. Genau wie Falschgeld-Euro, eine sehr seltene Spezies.
Also wenn man gegebenenfalls aus der Metallbearbeitung kommt, aus irgendwelchen Gründen arbeitslos ist, die alte Firma von seinem Vater im Keller stehen hat, also die Maschinen besitzt, und dann die nötige kriminelle Energie hat, das zu versuchen. Das sind so die Leute, die in Frage kommen.
Okay, na gut. Aber kann ja sein, dass man Pech hat und man hat
das Vergnügen, eine Fälschung zu bekommen.
Dann wollen wir natürlich vorbereitet sein.
Ich gucke einfach nach der Prägung hinten auf das Jahr. Dann schaue ich um den Kranz rum, schaue auf die Bilder. Mache ich ab und zu.
Aber meinst du würdest eine Fälschung erkennen?
Niemals.
Okay. Prägungen und Schrift am Rand angucken ist schon mal gar nicht so schlecht. Bei illegalen Kopien wäre die weniger deutlich. Dann rät Falschgeldprofi Flöth noch zu einem besonderen Trick. Münzen mit 2 verschiedenen Materialien, wie die 1- und 2-Euro-Münzen, sind sowieso besonders sicher. Und der Mittelteil von ihnen ist leicht magnetisch.
Das heißt, sie können mit einem kleinen Magneten von der Pinnwand unter anderem auch praktisch die magnetischen Eigenschaften dieser Münzen prüfen.
Wem das zu sehr nach Pedanterie und Aluhut klingt, der hat völlig recht. Macht bestimmt sehr gute Stimmung, wenn man an der Supermarktkasse seinen Magneten auspackt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eigentlich hätte sie schon vergangene Woche sein sollen, die Abstimmung im schottischen Parlament über ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Aber wegen des Anschlags in London mit mehreren Toten und Dutzenden Verletzten hat Schottland die Abstimmung verschoben. Auf heute Abend unserer Zeit. Macht das Parlament in Schottland also den Weg frei für ein neues Referendum, eine Loslösung vom Vereinigten Königreich hin zu einem unabhängigen Staat Schottland mit Mitgliedschaft in der EU. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, die fordert das und will jetzt das Go haben von den Abgeordneten des schottischen Parlaments erstmal. Unsere Korrespondentin in London ist Stefanie Pieper. Stefanie, ist denn schon eine Entscheidung gefallen? Gerade eben ja, ne? Aber was ist die Entscheidung?
Ja, die Entscheidung kam nicht überraschend, sondern die Entscheidung lautet eben, dass Nicola Sturgeon das Go, das grüne Licht der schottischen Abgeordneten hat, dafür ein neues Unabhängigkeitsreferendum zu fordern. Mit 69-59 Stimmen ist diese Abstimmung ausgegangen. Das heißt, nicht nur die Abgeordneten der schottischen Nationalpartei, SNP von Sturgeon, sondern auch die Abgeordneten der schottischen Grünen haben dafür gestimmt, eben einen solchen Volksentscheid jetzt offiziell von London zu fordern. Das hatte sich schon vorher abgezeichnet. Sturgeon wäre sicher auch nicht in diese Abstimmung gegangen, wenn sie sich nicht gewiss gewesen wäre, dass sie tatsächlich da den Sieg davonträgt. Die Labour Party, aber die Konservativen, auch die Liberaldemokraten im schottischen Parlament, die haben allesamt dagegen gestimmt.
Du hast es gerade schon gesagt, Schottland braucht jetzt eigentlich noch eine Freigabe aus London. Warum? Also die Schotten haben doch ein eigenes Parlament und relative Unabhängigkeit.
Genau, sie haben sehr weitgehende Autonomierechte, größere auch als andere Nationen des Vereinigten Königreichs, also als Wales und Nordirland etwa. Allerdings ist es natürlich so, dass in Fragen der Union, also der Verbindung zwischen Schottland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, Schottland nicht allein handeln kann. Und es ist ja auch ganz logisch, wenn Schottland sich tatsächlich unabhängig erklären würde in einem solchen Referendum nach dem Votum der Bürger, dann hat das ja Auswirkungen nicht nur auf Schottland, sondern auf das ganze Land. Finanzielle, wirtschaftliche, kulturelle, alle möglichen Auswirkungen, menschliche nicht zuletzt. Und somit ist es eben in der britischen Verfassung, zwar nicht geschrieben, aber im Gesetz festgelegt, dass Schottland die Zustimmung braucht, nicht nur der Regierung aus London, sondern auch des Parlaments. Und diese formell einzuholen, das ist eben der erste Schritt, der nun getan ist mit diesem Votum heute im Parlament in Edinburgh.
Premierministerin Theresa May, die findet das ja gar nicht so toll. Die hat auch gesagt, jetzt ist nicht unbedingt der Zeitpunkt für so ein Referendum. Nicola Sturgeon hat auch schon gesagt, ja, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Aber wann ist er denn dann? Also was sind die nächsten Schritte? Wie geht's jetzt weiter?
Ja, die Frage ist ja immer, wie man jetzt definiert. Also ja. Theresa May definiert jetzt so, dass sie sagt, bevor der Brexit komplett ausverhandelt ist, und zwar für das ganze Vereinigte Königreich inklusive Schottland, und bevor wir dann die EU verlassen haben, da haben die Schotten ja gar nicht die richtigen Informationen, auf Basis derer sie dann entscheiden könnten über die Unabhängigkeit, ja oder nein. Sie sagt also, vor dem Brexit wird sie auf keinen Fall zustimmen. Sie schließt nicht komplett aus, May, dass sie später, ich sag mal 2020, 2021 sich nicht vielleicht doch ein solches Referendum vorstellen könnte. Aber wie gesagt, vor dem Brexit nichts da. So, Nicola Sturgeon auf der anderen Seite sagt, gerade wegen des Brexit müssen wir Schotten ja wohl vor dem EU-Austritt darüber entscheiden, ob wir unabhängig werden wollen, angesichts der Aussicht eines harten Brexit, also nicht nur raus aus der EU, sondern auch raus aus dem europäischen Binnenmarkt. Aber Sturgeon weiß natürlich, dass sie keine Chance hat, dieses durchzusetzen. Sie versucht aber mit dieser Abstimmung natürlich den politischen Druck auf London und auf Theresa May zu erhöhen. Und sie hat nun den ersten Schachzug gemacht und nun muss sie mal sehen, wie London dann formal reagiert.
Eine Sache, wenn wir hier aus der EU, aus der alten EU auf Großbritannien schauen, dann denken wir immer, ja, Schottland kommt doch, bleibt doch bei uns in der EU. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass die Schotten einen wichtigen Handelspartner haben, nämlich England. Und der Handel zwischen England und Schottland, das ist sozusagen deren Einnahmequelle Nummer eins. Könnten die sich tatsächlich dagegen entscheiden, also raus aus der UK und dann in die Europäische Union oder dort drin bleiben, weil Handelspartner Nummer eins ist ja dann weg. Wenn England plötzlich Zölle hat, dann muss jede Ware, die dann rübergeht nach Schottland oder umgekehrt, dann eben mit Zoll belegt werden. Das könnte ja passieren.
Das könnte in der Tat passieren. Es gäbe dann eine harte englisch-schottische Grenze mitten auf der Insel. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen im Moment. Aber das könnte in der Tat so sein. Nicola Sturgeon hält sich ja noch ein bisschen bedeckt, ob sie überhaupt Vollmitglied der EU werden würde als unabhängige schottische Nation oder ob es ihr nicht vielleicht, was auch womöglich einfacher wäre, so nach dem Vorbild Norwegens, Teil des europäischen Binnenmarkts zumindest bleiben möchte. Aber natürlich, sie weiß auch, etwa 2/3 des Handels, den Schottland betreibt, ist mit dem Rest Großbritanniens und nur etwa 60% mit anderen EU-Staaten. Also ist schon ganz klar, was für die schottische Wirtschaft letztlich wichtiger ist. Und da gibt es ja eine ganze Menge Dinge, die zu klären sind. Die Frage der Währung, ja, dürften die Schotten das Pfund behalten? Die Frage des Staatshaushaltes, wie ist das zum Beispiel mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft, aus der Förderung aus dem Nordseeboden? Wie viel davon dürfte dann eigentlich bei Schottland bleiben? Wie viel dürfte London doch noch abkriegen und wie ist das überhaupt mit dem gesamten britischen Schuldenberg, den ja das Vereinigte Königreich gemeinsam angehäuft hat, müsste nicht Schottland davon auch einen Teil tragen? Also die schottischen Staatsfinanzen, das sagen viele Volkswirte, sehen nicht so besonders rosig aus im Fall einer Selbstständigkeit, einer Unabhängigkeit und das wird sicherlich auch viele Schotten, wenn es denn erneut zu einem Referendum kommen sollte, dazu zu bewegen, nochmal genau nachzudenken. Geben wir wirklich diese eine Union, die ja schon mehr als 300 Jahre besteht, geben wir die auf für eine andere, für Verbindungen nach Europa, die uns wichtig sind, aber vielleicht auch nicht so wichtig im Vergleich. Also das wird schon noch spannend und hängt natürlich auch davon ab, wie sich der Brexit bis dahin auswirkt auf Schottland und auf ganz Großbritannien.
Stefanie Pieper in London über die Entscheidung des schottischen Parlaments, nochmal ein Unabhängigkeitsreferendum zu starten. Das muss aber erst noch in London abgeklärt werden. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie kann ich eigentlich am einfachsten Drogen von Südamerika nach Europa schmuggeln? Am Zoll vorbei. Und zwar möglichst große Mengen, also so richtig viel. Da hilft das Netz tatsächlich. Verbrecher haben da einen ganz einfachen Trick erfunden. Sie stecken die Drogen in einen großen Container und werfen ein digitales Tarnnetz drüber. Das bedeutet, sie manipulieren mit Hackern die Computersysteme des Zielhafens, zum Beispiel Hamburg oder Bremerhaven, sodass aus diesem einen Container voller Drogen von Südamerika nach Hamburg ein Container von New York nach Hamburg wird. Ein ganz harmloser mit Obst drin. Ja? Und dieser harmlos erscheinende Container, der wird dann zufällig auch etwas früher abgeholt von irgendeinem anderen Fahrer. Ne? kann man alles umstellen, online. Wir haben mit Rainer Müller in Bremerhaven gesprochen. Er ist Leiter eines Projekts namens PortSec. Da geht es um SEC, also Security, Sicherheit in den Hafencomputersystemen. Und er hat uns von einem großen Drogenschmuggelfall in Belgien erzählt.
Also ganz bekannt ist hier der Fall hier in Antwerpen, wo es 2011 halt eben angefangen hat, wo halt eben Drogenhändler Hacker halt beauftragt hatten. Diese Hacker, die hatten dann als erstes dann angefangen per Social Engineering, das heißt gezielte E-Mails an die Mitarbeiter dort von den Hafen-Telematik-Systembetreiber zu schicken. Man sagt dann hier, klick doch mal auf den Inhalt, wir waren doch gemeinsam noch in Urlaub, das zeigt ein Bild von uns beiden. Und schon hat man sich dann halt eben nicht das Bild dann halt eben nicht angeguckt, sondern dann irgendeine Malware dann installiert. Letztendlich hatten sie dann damit dann halt eben die Passwörter dann halt eben gehabt und konnten dann halt in dem Hafen-Telematik-System diese Container mit den Drogen dann freistellen. Das heißt, Lkw-Fahrer dann zu beauftragen, eigene Lkw-Fahrer, um dann halt eben dann diese Drogencontainer dann rauszuholen.
Ja, es wurde dieser Fall aus Antwerpen bekannt, ein weiterer aus Australien. Aber, das sagt Rainer Müller auch, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Und so richtig viel kann man bisher nicht machen. Also selbst wenn man feststellt, da werden ständig Container irgendwie umgebucht oder die Abholzeiten werden geändert, kann man nichts machen.
Ja, das wird alles mitgelockt. Auch diese Veränderung wird natürlich mitgelockt. Aber ich kann natürlich auch als Hacker, wenn ich dann schon drin bin, natürlich auch dann diese Logs hier rum ändern. Das wäre zwar ein Ansatzstück, damit kann man es auch den Leuten ein bisschen schwerer machen, aber leider auch gänzlich nicht unmöglich.
Und da haben wir mal angesetzt und nachgefragt, wie einfach ist es denn, sich in Hafendaten zu hacken? Martin Rösler vom IT-Sicherheitsanbieter Trend Micro, der hat herausgefunden, dass es sehr einfach. Im Gegensatz zu Flughäfen sind Häfen nämlich deutlich schlechter gesichert, sagt er. Obwohl über Häfen in Deutschland 90% der Waren weltweit auch transportiert werden.
Für mich ist so ein Hafen immer noch ein Bereich, der sehr einfach eigentlich angegriffen werden kann. Und wenn ich einmal an den Rechner rankomme, unbemerkt, ja, brauche ich nicht lang und dann gehört der Rechner mir. Da fahren viel mehr Leute mit den Fahrzeugen rein und raus. Es gibt viel mehr Zugänge, die da rein und raus sind. Es sind viel mehr Leute, die da ohne Security-Überprüfung sich da drin bewegen. In einem Hafen habe ich nicht eine Firma, sondern im Hafen habe ich normalerweise hunderte von Firmen. Und da finde ich mit Sicherheit eine, deren Netzwerk relativ ungesichert ist. Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, in einem kleinen Feldversuch. Ich war in den USA gewesen auf einer Sicherheitskonferenz und da war es überhaupt keine Schwierigkeit, auf das Hafengelände zu kommen und dann mit einem kleinen Android-Tablet irgendwelche WLAN-Frequenzen abzusniffen oder irgendwelche GSM-Netze abzuscannen. Also solche Dinge sind relativ einfach.
Tja, und dieses PortSec-Projekt aus Bremerhaven für mehr Sicherheit in den Hafensystemen, das wird vom Bundesforschungsministerium mit 1,3 Millionen Euro gefördert. Aber der Sicherheitsexperte sagt, dass deutlich, deutlich mehr getan werden muss, als jetzt passiert.
Also ich glaube, dass das Bewusstsein, das hier geschaffen wird, sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die 1 Million Forschungsgelder jetzt hier reichen, um die Häfen sicherer zu machen. Ja, denn in einem Hafen muss das Security-Konzept genauso sein. Ich muss es zwar aufstellen, ich muss es durchrechnen, ich muss mir Gedanken dazu machen, aber dann muss ich es auch mal ausprobieren. Und einmal ausprobieren reicht, ich muss es auch regelmäßig durchüben. Insofern ist es kein, wir investieren einmal 1 Million Euro in Forschung und dann sind wir sicher. Die Technologie geht weiter und genauso müssen wir uns dementsprechend anpassen, auch in einem Hafen.
Es hört sich so an, als seien die Drogenkartelle da meilenweit voraus. Die Hafensysteme in Bremerhaven, die werden jetzt erstmal genau angeschaut. Die Schwachstellen sollen gesucht werden und die Systeme sollen sich dann auch irgendwann automatisch von selbst überprüfen. Und dann muss das neue, sicherere Computerhafensystem auf alle großen Häfen in Deutschland verteilt werden. Das kann dauern. Bis dahin sind die Drogenkartelle noch weiter voraus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es wird verzögert, es wird hingehalten, es wird gebremst und am Ende wahrscheinlich direkt in die Berufung gegangen nach einem Urteil und dann wieder alles von vorne. Der NSU-Prozess um Beate Zschäpe, der zieht sich hin, gefühlt schon Ewigkeiten. Und auch ohne Gefühl ist es tatsächlich eine Ewigkeit. Im Mai sind es schon 4 Jahre tatsächlich. Jetzt gibt es wieder Ärger rund um Beate Zschäpes Verteidiger. 3 der Pflichtverteidiger wollen endgültig raus aus dem Prozess, auch aus persönlichen Gründen. ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt, das ist in den vergangenen Tagen einige Male hin und her gegangen. Worum geht es da konkret?
Es geht um 2 Dinge. Das Offenkundige, das ist die Frage, ob es Richter in diesem Verfahren gibt, die möglicherweise voreingenommen sein könnten. Und um die Versuche der Verteidigung, vielleicht auch von Beate Zschäpe selber mit sogenannten Befangenheitsanträgen, streng juristisch betrachtet heißt es Ablehnungsanträgen, diese Richter aus dem Verfahren zu entfernen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite steht dieses wirklich fast schon pathologische Verhältnis zwischen Beate Zschäpe und ihren 3 alten Verteidigern. Die alten Verteidiger sind gar nicht so alt, aber eben langjährig dabei. von Anfang an des Verfahrens. Das sind Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm. Und ganz offenkundig ist das wirklich ein Psychokrieg, der zwischen diesen drei Anwälten und Beate Zschäpe tobt. Zschäpe redet nicht mehr, seit mehr als einem Jahr nicht mehr mit den Anwälten. Auf der anderen Seite sagt aber das Gericht, dass aus Gründen der Fairness diese drei Anwälte im Verfahren bleiben müssen, weil sie von Anfang an dabei waren, weil sie das ganze Verfahren erlebt haben und weil der Rechtsstaat eben sagt, eine ordentliche Verteidigung, die ist nur dann gegeben, wenn die Anwälte wirklich auch von vorne bis hinten überblicken, worum es da geht. Und dann gibt es eben noch zwei neue Anwälte, die auch gar nicht mehr so neu sind, die Beate Zschäpe sich selber ausgesucht hat. Die mischen da auch noch mit und da geht jetzt eben quasi der offene Schlagabtausch darüber, wer sagt hier eigentlich die Wahrheit, wer redet mit wem und was will Beate Zschäpe mutmaßlich selber eigentlich haben in diesem Verfahren.
Aber wenn das Gericht unbedingt eine ordentliche Gerichtsverhandlung haben will, so wie du es genannt hast, das ist doch kein ordentliches Verhältnis zwischen diesen Anwälten und der Mandantin.
Also das ist zumindest kein freundschaftliches Verhältnis und das ist zumindest kein Verhältnis, in dem man sich jetzt offen austauschen würde. Allerdings sagt die Rechtsprechung aus ganz guten Gründen, dass das auch gar nicht sein muss, dass Rechtsanwälte in Strafverfahren eigenständige Verfahrensbeteiligte sind, die für ihren Mandanten auch Dinge tun müssen unter Umständen, mit denen der nicht einverstanden ist, beziehungsweise die einfach objektiv richtig ihren Job machen müssen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Arzt. Da ist es ja auch so, dass man sich von seinem eigenen Arzt eigentlich ein gutes Verhältnis wünscht, aber der Arzt ist in gewissen Grenzen dazu verpflichtet, dem Patienten das anzutun oder das mit dem Patienten zu machen, was die ordentliche Medizin verlangt. Und da kann ein Strafverteidiger, auch wenn das nicht ideal ist, aber er kann durchaus auch ohne Mitwirkung, auch gegen den Willen des Mandanten verteidigen, nach objektiven Kriterien. Genau das verlangt das Gericht und manchmal muss es dann eben auch so weiterlaufen.
So, und die drei wollen nicht mehr, Heer, Stahl und Sturm. Kommen die da so einfach raus?
Die wollten schon mehrfach nicht mehr. Die haben, das ist mein persönlicher Eindruck, tatsächlich auch wirklich die Faxen dicke. Sie fühlen sich an der Nase herumgeführt von den anderen Anwälten möglicherweise, von Beate Zschäpe möglicherweise, man weiß es nicht so genau. Sie haben schon mehrfach gesagt, das macht so keinen Sinn mehr. Aber das Gericht hat natürlich ein ganz anderes Interesse. Wir haben mehr als 350 Verhandlungstage in diesem Prozess schon. Und wenn jetzt diese drei Anwälte aussteigen würden, dann müsste das Gericht sich die Frage stellen, ob dann Beate Zschäpe eigentlich noch ordentlich verteidigt ist, weil die neuen Anwälte ja tatsächlich überhaupt nicht von Anfang an, sondern erst nach mehr als 200 Tagen dazu gekommen sind. Also könnte Beate Zschäpe durchaus zu Recht sagen, ich habe ja gar nicht ordentliche Anwälte gehabt, weil die ja eben einen ganz, ganz großen Teil des Prozesses gar nicht mitbekommen haben. Und deswegen glaube ich, dass das Gericht festhalten wird an diesen drei alten Anwälten, dass man sie verpflichten wird, das weiterzumachen. Auch das hat es in der deutschen Rechtsgeschichte schon vielfach gegeben. Es hat auch solche Streitfälle schon gegeben. Das ist alles nicht neu, aber es ist natürlich in einem so langen und so großen und so spektakulären Verfahren noch mal etwas, was eine ganz besondere Wucht bekommt.
Glaubst du, das ist auch so ein bisschen Strategie von Zschäpe, dass sie sagt, ah, das verzögert auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich am Ende vielleicht die Gelegenheit, nochmal die Hand zu heben und zu sagen, naja, da gab es aber folgende Verfahrensfehler.
Also dass Verzögerung in ihrem Sinne ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil man natürlich viele Fragen an Beate Zschäpe stellen kann, was sie da sich zu Schulden hat kommen lassen. Ich glaube, viele der Straftaten, um die es geht, da ist eigentlich auch schon vor dem Urteil klar, dass sie da eine Verantwortung trägt, zum Beispiel für den Brand und die Gefährdung von Personen in Zwickau 2011. Also dass sie da noch ein Interesse daran hat, das in die Länge zu ziehen, das glaube ich nicht. Dass sie auf Verfahrensfehler hoffen könnte, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie einfach versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen. Ich habe aber noch eine dritte Theorie dazu. Ich habe einen ganz anderen Eindruck von ihr, dass sie einfach extrem manipulativ ist, dass sie extrem es möchte, dass die Dinge nach ihren Vorstellungen laufen, dass sie empört ist, wenn etwas passiert, ohne dass sie damit richtig einverstanden ist, dass sie überhaupt nicht begreift, was für sie selber unter strategischen Überlegungen vielleicht richtig ist, sondern ganz flapsig gesagt, sie möchte die Bestimmerin sein. Das ist mein Eindruck. Das ist ehrlich gesagt auch das, was in der Anklage ihr vorgeworfen wird, aber das ist auch so die Art und Weise, wie sie sich vor Gericht präsentiert. Und ob sie sich damit einen Gefallen tut, dass die Richter auch diesen Eindruck bekommen könnten, das bezweifle ich sehr. Ich glaube, die Richter werden sehr aufmerksam auch dieses Verhalten von Beate Zschäpe würdigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Urteil auch Sätze des Gerichts eben zu genau diesem Verhalten hören werden.
Noch ganz kurz, morgen geht der Prozess weiter, wahrscheinlich nicht mit besonders guter Stimmung. Aber was können wir von morgen erwarten?
Nein, ich glaube auch nicht, dass wir viel inhaltlich erwarten können. Ich glaube eher, dass es nochmal einen Schlagabtausch zwischen den unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten geben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Streit zwischen den drei in Anführungszeichen alten und den zwei neuen Verteidigern nochmal weitergehen wird. Aber ein inhaltsreicher Tag, der den Prozess weiterbringt, das passiert morgen, glaube ich, nicht.
ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt, Experte für den NSU-Prozess. Da gibt's Stunk momentan zwischen Beate Zschäpe und ihren Anwälten.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es wird ja immer gesagt, Geflüchtete, die müssen Deutsch lernen, um sich zu integrieren, damit es überhaupt klappt. Was ist aber, wenn die Deutschkurse einfach wirklich schlecht sind? Miserabel. Das war heute großes Aufregerthema. Diesen Vorwurf hat nämlich der Bundesgerichtshof jetzt gemacht. Der soll die Ausgaben und Finanzen des Bundes ja kontrollieren. Und bei den Deutschkursen für Flüchtlinge hat er ordentlich Kritik. Und er sagt, hier hat Deutschland sehr, sehr viel Geld verschwendet. Knapp, Achtung, 400 Millionen Euro sind für die Kurse ausgegeben worden. Es gab aber kaum Qualitätsstandards, um zu gewährleisten, dass tatsächlich hilfreiche Kurse angeboten werden. Darüber sprechen wir jetzt mit der Radiowissen-Reporterin Elisabeth Weidt. Elisabeth, du hast den 43-seitigen Bericht des Bundesrechnungshofs gelesen. Was ist denn da alles schiefgelaufen?
Ziemlich viel. Eigentlich sogar fast alles. Das Grundproblem war, dass es sehr wenige Qualitätsstandards gab, wie du eben schon gesagt hast. Im Großen und Ganzen war es den Schulen damit selbst überlassen, was sie in den Kursen anbieten. Es mussten zum Beispiel nicht einmal Anwesenheitslisten geführt werden. Lehrkräfte brauchten keine besondere Fremdsprachenzertifizierung. Die Unterrichtsmaterialien mussten kein besonderes Niveau haben. Und so kam es dann vor, dass Deutschkurse tatsächlich in Kantinen abgehalten wurden oder in Fahrschulen, dass Lehrmaterial wenig hilfreich war, dass sehr viele Flüchtlinge dann auch den Kurs abgebrochen haben, dass Teilnehmer teilweise doppelt abgerechnet wurden und dass sogar Kinder als Teilnehmer in den Kursen saßen, obwohl es ja eigentlich eine Arbeitsmarktmaßnahme für Erwachsene war. Etablierte Kursanbieter konnten da nur den Kopf schütteln. Marlene Schnorr zum Beispiel, die Leiterin der Hamburger Volkshochschulen.
Vieles an Bedingungen, die es gibt, die haben ja durchaus auch einen Sinn. Also zum Beispiel, wie prüfe ich die Qualität eines Trägers oder des Personals, das eingesetzt wird? Und da haben wir schon bald dann auch wahrgenommen, dass da so ein bisschen Goldgräberstimmung bei Trägern entstand. Alles nachvollziehbar, aber wenn Qualität einem wichtig ist, dann tut es einem auch durchaus weh, wie leicht plötzlich Geld ausgegeben wurde.
Was sagt denn die Bundesagentur dazu?
Die räumt die fehlenden Regeln ein und damit auch die fehlende Qualität der Kurse. Sie sagt aber auch, sie hätte schlicht nicht die Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Das Angebot sei sehr kurzfristig eingerichtet worden, in der Hochphase der Flüchtlingskrise nämlich, und da in nur 2,5 Monaten. Da sei eine reguläre Umsetzung einfach nicht möglich gewesen. Und so habe man eben auf dezidierte Vorgaben verzichtet.
Und damit anscheinend völlig die Kontrolle verloren.
Ziemlich, ja. Aber so sieht das die Bundesagentur nicht. Einen Rechtfertigungsgrund fand ich besonders interessant. Da sagt die Bundesagentur nämlich, das Ziel sei nicht gewesen, den Flüchtlingen ein bestimmtes Sprachniveau zu vermitteln, sondern es sei darum gegangen, erste Grundkenntnisse zu vermitteln. Wenn dann ein Flüchtling in dem Kurs also gelernt habe, wie man einen deutschen Busfahrplan lese, sei in ihrer Sicht durchaus viel gewonnen. Rund 1.500 Euro kostete so ein Kurs pro Teilnehmer. Ein ziemlich teurer Unterricht also, wenn man am Ende lediglich weiß, wie man ohne Probleme vom Hauptbahnhof zur Flüchtlingsunterkunft finden kann. Auch der Präsident des Bundesrechnungshofs, Scheller, hat da wenig Verständnis.
Erstaunlich ist, dass ein gewisses Mindestmaß, was erforderlich gewesen wäre, nicht vorgegeben war. Es gab Qualitätsmängel, erhebliche Qualitätsmängel. Das alles ist leider passiert.
Okay, aber es war ja wirklich eine Ausnahmesituation damals. Also in so kurzer Zeit für so viele Flüchtlinge Deutschkurse auf die Beine zu stellen, was hätte man denn besser machen können überhaupt?
Ja klar, es war eine sehr besondere Situation, eigentlich fast ein Jahrhundertereignis. Aber eben gerade wenn das Chaos droht, sind Regeln ja eigentlich noch wichtiger, damit eben nicht alles völlig aus dem Ruder läuft. Vielleicht wäre es auch einfach sinnvoller gewesen, weniger Flüchtlingen besseren Unterricht zu ermöglichen. So haben jetzt viele Flüchtlinge einen Unterricht erhalten, bei dem eben nur sehr wenig vermittelt werden konnte. Man hätte außerdem auch die Einstiegskurse mit den Integrationskursen abstimmen können. Viele Flüchtlinge haben ja die Deutschkurse dann abgebrochen, weil ihre Integrationskurse anfingen.
Man hätte mir auch die 1.500 Euro geben können und ich hätte dann erklärt, wie man zum Bahnhof kommt. Ja. Dankeschön. Die Radiowissen-Reporterin Elisabeth Weidt über ein großes Aufregerthema heute am Dienstag. Millionen an Euro verschwendet für schlechte und schlecht besuchte Deutschkurse für Migranten.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manche finden sie süß, andere fangen bei ihrem Anblick an zu kreischen. Die Rede ist von der Maus, konkret von der Hausmaus. Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, die Mus musculus domesticus, so ihr Fachname, lebt schon länger mit dem Menschen zusammen als gedacht. Bisher ging man davon aus, dass die Hausmaus mit dem Menschen zusammenkam, als die Landwirtschaft einsetzte, also vor rund 12.000 Jahren. Jetzt schreiben die Forscher im Fachjournal PNAS, dass die Beziehung zwischen beiden schon seit etwa 15.000 Jahren besteht. Das war die Zeit, als sich Jäger und Sammler niederließen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Nager von wildem Getreide angezogen wurden, das die Menschen bei sich als Vorrat angelegt hatten. Für die Studie wurden Hausmausbackenzähne von 5 Fundstätten in Israel untersucht. Wer schon mal in der Nähe eines startenden Helikopters gewesen ist, der weiß, da versteht man sein eigenes Wort nicht. Die Rotorblätter verursachen einen unglaublichen Lärm. Damit soll aber bald Schluss sein, denn Helis bekommen neue Rotorblätter. Ein Experte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig sagt, dass die neuen Rotoren an 2 Stellen geknickt sind und damit deutlich leiser sind. Das heißt, wenn die Blätter die Luft durchschneiden, knallt es deutlich weniger. In Zahlen ausgedrückt lässt sich die Lautstärke dadurch um bis zu 6 Dezibel verringern. Das klingt nicht nach viel, macht es aber im subjektiven Hörempfinden wohl nur noch halb so laut, sagt der Experte für Flugsystemtechnik. Die neuen Rotorblätter sind schon serienreif und werden zum ersten Mal bei einem Airbus-Helikopter verbaut, der nächstes Jahr auf den Markt kommt. Drogen wie Ecstasy oder Kokain werden wegen höherer Dosierung und einer stärkeren Reinheit immer gefährlicher. Das beobachten Experten des Wiener Präventionsprojektes Check-It und schlagen Alarm. Der medizinische Leiter des Projekts sagt, dass der Trend in den letzten Jahren zu sehr, sehr hohen Dosierungen gehe. Das Projekt Check-It untersucht seit 20 Jahren auf freiwilliger Basis die Drogen von Partybesuchern. Weil viele nicht wissen, welche Streckmittel ihre Drogen enthalten, soll das Projekt helfen, Gesundheitsschäden zu vermeiden oder im ärgsten Fall sogar Leben retten. Das Projekt wird von der Stadt Wien und der Medizinischen Uni finanziert. In Deutschland gab es früher ähnliche Drogenanalyseprojekte, sie wurden aber eingestellt. Unser Bundesgesundheitsministerium hält den Drogencheck auf Partys für keine geeignete Prävention.
Die Radio Wissen.
Wie im Mittelalter oder im Wilden Westen, geteert und gefedert. In Saarbrücken, da hat jemand oder mehrere Spaßvögel, man weiß es momentan noch nicht, 2 Blitzer geteert und gefedert. Warum? Na, wahrscheinlich geblitzt worden, mehrfach geblitzt worden vielleicht sogar und dem Ärger Luft gemacht. Der Blitzer ist schuld, natürlich, der muss bestraft werden. Es geht da um diese halbwegs neuen runden Blitzer, bei denen man nicht genau weiß, in welche Richtung fotografiert wird und wo da eigentlich genau die Kamera sitzt. Und bei diesen beiden Blitzern, bei diesen Stangen, waren von oben bis unten die Stangen voll mit einer Schicht Bitumenteer und einer Schicht weißer Federn. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben die Dinger dann mit Terpentinersatz wieder halbwegs sauber bekommen und die Technik funktioniert wohl auch wieder einwandfrei. Trotzdem die Frage, was droht einem eigentlich, wenn man einen Blitzer verschmutzt? Darüber sprechen wir mit dem Heidelberger Rechtsanwalt für Verkehrsrecht Hans Hannagard. Hallo.
Hallo.
Lass uns erstmal klären, ein Blitzer teeren und federn. Ist das Sachbeschädigung oder Verschmutzung?
Das ist, Verschmutzung ist kein Straftatbestand. Insofern ist das eine Sachbeschädigung, genauso wie es auch, wenn man mit Graffiti unterwegs ist, das ist auch erstmal eine Sachbeschädigung. Bei diesem konkreten Fall einer Radaranlage ist das eine spezielle Sachbeschädigung. Und zwar ist das die sogenannte Störung öffentlicher Betriebe. Ja, nach 316b StGB, da hat man schon Spezialvorschrift, da ist ein B dahinter. Das ist besonders schlimm, wenn man eine der öffentlichen Ordnung dienende Einrichtung beschädigt. Oh. Und deswegen ist das Strafmaß da auch höher. Im Normalfall sind das 1-2 Jahre. Und wenn man aber eine derartige Einrichtung beschädigt, dann kann da bis zu 5 Jahre Haft drohen oder Geldstrafe. Üblicherweise in solchen Fällen, wenn man nicht vorbestraft, ist natürlich eine Geldstrafe, die sich in Tagessätzen bemisst und nach dem eigenen Einkommen. Aber die Drohung ist auch bis 5 Jahre. Kann man sich gut vorstellen, wenn jemand ein Kernkraftwerk in die Luft jagt, dann ist das höher, als wenn er da nur so eine Radaranlage absetzt.
Okay, aber wenn jetzt der oder die Täter ermittelt werden, was wäre dann noch die Anschuldigung? Weil immerhin ist dieser Blitzer ja einige Zeit auch nicht gelaufen. Da sind der Gemeinde ein paar Euro Bußgeld flöten gegangen. Muss er die nachzahlen?
Also die Frage des zivilrechtlichen Schadenersatzes stellt sich da auch. Das ist zunächst mal also die Reinigungskosten für diese Anlage, wenn er die Geteerte gefedert hat. Wenn er das sachgemäß gemacht hat, dann ist das sehr schwierig wieder wegzukriegen, echter Teer. Und insofern hat er die Reinigungskosten hierfür zu übernehmen. Ob er natürlich die Kosten für die entgangenen Bußgelder übernehmen muss nach dem Schadenersatzrecht, ja. Ob das aber dann tatsächlich geltend gemacht würde, wohl eher nicht.
So, das ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Blitzer beschädigt wurde. Früher wurden die gerne aufgebrochen, wurden abgeflext, angezündet, mit schwarzem Lack besprüht. Was gab es da bisher so für Urteile?
Ach, die bisherigen Urteile gingen immer über Geldstrafen nicht hinaus, weil man ja genau wusste, dass die Täter, die ermittelt sind, ja auch noch zusätzlich mit den Kosten der Reparatur oder der Wiederbeschaffung belastet sind. Und das ist bei solchen Radaranlagen gerne mal bis 100.000 Euro. Das sind ja hochkomplexe Gerätschaften. Und insofern ist der Täter ja doppelt bestraft. Der kriegt auf der einen Seite eine Geldstrafe und auf der anderen Seite muss er Schadenersatz leisten. Und dann ist er meistens schon ziemlich bedient, dass er auf diese Idee nicht nochmal kommen würde.
Aber Hass gegen einen Blitzer, das kann eigentlich ja jeder nachvollziehen. Es sind also quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, sympathische Verbrechen, die da begangen werden. Kann man da vielleicht auch auf ein mildes Urteil hoffen manchmal?
Ja, da kann man deswegen nicht auf ein mildes Urteil hoffen, weil die Richter, die das entscheiden und die Richterinnen natürlich auf genau solche Einnahmen angewiesen sind, was ihr Gehalt angeht. Denn die Staatsfinanzierung ist natürlich genau das, aus die ihr Geld bekommen, ihr monatliches Gehalt. Und deswegen finde ich das natürlich überhaupt nicht cool, wenn man derartige Einrichtungen da beschädigt oder zerstört. Also auf Gnade kann man da überhaupt nicht hoffen. Und da das auch diese Spezialvorschrift gibt, wo drin steht, dass gerade solche Einrichtungen besonders geschützt sind, ja, kriegt man doppelt keine Gnade, ja.
In die Radio Wissen, Verkehrsrechtsexperte Hans Hannagard über zwei geteerte und gefederte Blitzer in Saarbrücken. Findet übrigens ganz viele Fotos, unter anderem bei Twitter von diesen Blitzern. Das war die Redaktionskonferenz. Am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.